Unser heutiger Text befindet sich in Matthäus Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Und ich wollte euch einladen, mit aufzuschlagen und gemeinsam Gottes Wort zu lesen und zu sehen, was er uns zu sagen hat. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als ob Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir viel schöpfen können zu Zeiten des Leids und des Schmerzes, besonders auch Trost und Ermutigung. Und ich möchte bitten, dass du auch mich jetzt hier gebrauchst, um die Geschwister hier in Osnabrück zu stärken. Vater, lass dieses Wort uns im Glauben vorantreiben und uns festgründen. Bewahre mich vor Falschheit und lass dein Wort sein Werk ausrichten. In Christus Namen. Amen. Johannes war ein mutiger Sprecher. Er hatte keine Scheu, den Pharisäern das zu sagen, was sie hören mussten. Und die Menschen kamen zu ihm und er hat sie in Massen getauft, zur Vorbereitung für den Messias. Er war derjenige, der zu seinen Jüngern sagte, als er Jesus sah: Siehe das Lamm Gottes. Und er sitzt jetzt im Gefängnis, weil er den Herodes zurechtgewiesen hat bezüglich seiner Ehe zu der Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Jesus hat seinen öffentlichen Dienst hier auf Erden begonnen und seine Bekanntheit nimmt zu. Er hat sich 12 Jünger ausgewählt und sie mit Macht ausgesandt zu predigen, aber sie auch gewarnt, was auf sie zukommen wird. Die Jünger gehen los und die Kunde von Jesus wird verbreitet. Und Johannes im Gefängnis hört von den Werken des Christus. Ich habe meine Predigt in zwei Hauptteile geteilt. Das erste ist: Wenn Zweifeln dein Glauben drohen. Und das zweite ist: welcher Zuspruch dein Glauben durchträgt. Und ich will mit dem ersten Teil anfangen: Welche Zweifeln dein Glauben drohen. Infolge dessen, was der Johannes gehört hat, schickt er seine Jünger los, um Jesus zu befragen. Er sagt, es steht in unserem Text, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. Also es war infolge von dem, was er gehört hat, was seine Jünger ihm erzählt hatten, dass er jetzt sie losschickt, um Jesus eine Frage zu stellen. Man hätte vielleicht erwartet, dass der Johannes seine Jünger jetzt losschickt und sagt: Hey, folgt diesem Jesus nach, er ist der Messias. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Aber überraschenderweise schickt er seine Jünger, um Jesus eine Frage zu stellen. Und nicht nur irgendeine Frage, sondern eine Frage, die einen verzweifelten Zustand widerspiegelt. Und bei der Ursache dieser Verzweiflung steht der Johannes hier nicht alleine. Es gab viele, die eine Vorstellung von einem Messias hatten, doch jetzt, wo er da ist, passt diese Vorstellung mit dem nicht ein, von was sie sehen und hören. Viele haben einen König erwartet, der mit einem Heer kommt und sie befreit von den Römern, endlich Frieden schafft und es ihnen wieder gut geht. Als Johannes im Jordan noch gepredigt hat, prophezeit er in Lukas Kapitel 3, Vers 16 und 17, würde ich kurz lesen, Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17. Da antwortete Johannes alle und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seines Sandalen zu lösen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Vorschaufel in seiner Hand ist, um seine Tenne durch und durch zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln und die Spreu aber im Verbrennen mit unerlöschlichem Feuer. Also Johannes verkündet hier von dem Heiligen Geist, das, was Jesus, sein Werk, das er tun wird, damit wir den Heiligen Geist bekommen, aber auch das Gericht, das kommen sollte. Und Johannes fragt sich jetzt, wo er all das Gute hört, das Jesus tut, wo bleibt das Gericht? Der Messias sollte doch kommen, um Gerechtigkeit herzustellen. Und er fragt sich, habe ich was falsch verstanden? War meine Verkündigung nicht, hat es nicht übereingestimmt mit den Prophezeiungen vom Alten Testament? Und er fängt, und hier fängt sein Zweifeln an. Die Frage, die Johannes seinen Jüngern gibt, um Jesus zu stellen, lautet: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Beschreibung, bist du der Kommende, ist eine Beschreibung, die auf den Messias oder für den Messias verwendet wurde. Also Johannes stellt hier eine Entweder-oder-Frage auf. Entweder bist du der Messias oder du bist es nicht. Lass mich es vielleicht so ausdrücken, wie es vielleicht gedanklich in Johannes seinem Kopf ging. Jesus, ich sitze hier im Gefängnis und ich weiß nicht, ob ich lebend rauskomme. Bist du derjenige, für den es sich gelohnt hat, mein ganzes Leben einzusetzen? Und kann ich die Gewissheit haben, dass ich leben werde? Wenn ich diese Situation jetzt sehe, da frage ich mich, wieso ein Mann, der so überzeugt war von sein ganzes Leben für den Messias hingegeben hat, für seine Vorbereitung, zu so einem Punkt kommt, dass er anfängt zu zweifeln und sich unsicher wird. Zu diesem Mann sind die Menschen von allen Gegenden gekommen, um zu taufen. Er hat in der Wüste gelebt und sich von Heuschrecken ernährt. Die Maßnahmen, die er aus seinem Leben genommen hat für den Messias, waren extrem. Und es ist manchmal so entmutigend, wenn ich Glaubenshelden oder Vorbilder durch so eine Zeit gehen sehe. Dann stelle ich mir die Frage, werde ich in schwierigen Zeiten auch bestehen? Und wir alle kennen solche Situationen, wenn wir anfangen, alles zu hinterfragen. Es kommt etwas in unser Leben hinein, das uns dazu führt, zu zweifeln. Haben wir wirklich auf den Richtigen gesetzt? Vielleicht passiert was ganz Schlimmes in deinem Leben und du fragst dich, ist das, weil ich gegen Gott gesündigt habe, dass er mich jetzt bestraft? Oder mir sollte es doch als Christ eigentlich gut gehen? Es ist kein Christ unantastbar von solchen dunklen Stunden. Selbst die besten und stärksten Christen, selbst ein Johannes war von so einer Stunde betroffen. Und dunkle Stunden lasten auf uns so schwer, weil sie unerwartet sind und in eine Form kommen, die wir gar nicht erwarten. In solchen Momenten fühlen wir uns hilflos und kraftlos. Uns fehlt die Freude am Herrn, manchmal sogar die Freude oder Lust am Leben. Es sind vielleicht Worte, die jemand uns gesagt hat, die tief ins Herz treffen. Oder es sind die Umstände, mit denen wir nicht zufrieden sind. Wir haben das Leben ganz anders erwartet. Oder es kommt Druck von außen auf unser Leben. Wir waren für alles vorbereitet, nur nicht für das, was uns jetzt begegnet. Und diese Umstände, wie bei Johannes, stellen unser Gottesbild in Frage und auf den Prüfstand. Und die Gefahr, in der wir stehen, ist Anstoß zu nehmen, weil wir uns Gott nicht so vorgestellt haben. Es passt nicht mit dem, was wir erwartet haben oder gehofft haben. Wir fangen an zu zweifeln, ob Gott wirklich so ist, wie wir denken. Doch was uns Gott gerade durch solche Momente sagen will und auch zeigen will, ist, dass diese Zeiten von ihm kommen. Er will uns nicht strafen, sondern wie ein liebevoller Vater will er uns zur Reife bringen. Er will uns erziehen. Er arbeitet an uns, damit wir umgestaltet werden, das Bild von Jesus Christus. Und in der Theorie klingt das alles immer gut und es ist einfach festzuhalten, wenn es uns gut geht. Die Umstände passen, ja, Gott meint es gut mit mir. Auch wenn schwere Zeiten kommen, wird Gott es mit mir gut meinen. Aber wenn wir mittendrin stecken, wie sieht es da aus? Lasst uns schauen, wie Jesus hier Johannes stärkt und somit auch uns. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt war, wenn Zweifeln deinen Glauben drohen, und jetzt, welcher Zuspruch deinen Glauben durchträgt. Und diesen Teil habe ich in drei Unterpunkte geteilt. Erstens ist, schau auf das, was Gott erfüllt hat. Zweitens, steh fest auf das, was Gott verspricht. Und drittens, erkenne, worum es Jesus wirklich geht. Zum ersten Punkt, schau auf das, was Gott erfüllt hat. Die Antwort, die Jesus gibt, zeigt seine göttliche Weisheit und seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Gnade, seine Gerechtigkeit und seine Macht, seine Souveränität und Gnade und seine Fürsorge wie ein Hirte für seine Schafe. Und die Antwort lautet, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Ehrlich gesagt klingt es nicht voll Weisheit, voll Liebe, voll Geduld und Gnade, Gerechtigkeit oder Macht. Die Jünger von Johannes hätten bestimmt auch genau das Gleiche gedacht. Toll, wir haben uns auf den ganzen Weg gemacht, hier Jesus diese Frage zu stellen von Johannes. Und jetzt sagt Jesus, geht hin und sagt dem Johannes das, was ihr hört und seht. Das haben wir doch gerade gemacht. Er weiß doch schon das, was Jesus gemacht hat. Er hat es gehört und darum sind wir doch hier. Und Jesus schickt uns hin und sagt uns, das Gleiche genau zu machen. Jesus wusste aber, dass Johannes das alles gehört hat, aber nicht in dieser Form. Jesus in seiner Erniedrigung, als er Mensch wurde, ist in keinem Bereich seiner Gottheit geringer geworden. Er ist wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Er hat nichts an seiner Gottheit zur Seite gestellt. Und als wahrhaftiger Gott kannte er das Herz des Johannes, der im Gefängnis sitzt, wie sein momentanes Leben aussieht, und er wusste auch von seinem Ende. Und er wusste genau, was der Johannes jetzt braucht, was ihn stärken würde. Und die Stärkung kam erstens durch eine Erinnerung an eine Prophezeiung, die sich gerade erfüllt. Und der Johannes kannte sich in diesem Bereich ganz gut aus. Und er wusste genau, auf was Jesus hier anspielt. Aber zweitens durch eine Verheißung, die der Johannes jetzt ergreifen soll. Die Autoren im Neuen Testament, wenn sie Propheten oder alttestamentliche Literatur zitieren, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur diesen einzelnen Vers betrachten, sondern gucken, in welchem Kontext steht es im Alten Testament. In welchem Zusammenhang steht diese Verheißung oder dieses Zitat. Daher lasst uns noch die Prophezeiung und die vorgehenden Versen aus Jesaja 35, die Verse 3 und 6 lesen und sehen, was Jesus dem Johannes hier sagt. Jesaja 35, die Verse 3 bis 6. Stärkt die schlaffen Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Also Vers 6 ist die Prophezeiung, die Jesus hier zitiert, 5 und 6. Und 3 und 4 sind die Verse, die davor sind, die aber im direkten Zusammenhang damit steht. Jesus drückt mit seiner Antwort mehr als nur eine Botschaft hier aus. In erster Linie bestätigt er dem Johannes, ja, ich bin, der da kommen soll. Er macht ihn aufmerksam auf diese Prophezeiung, die gerade in Erfüllung geht. Wenn der Messias kommt, dann werden Blinde sehen, werden Taube hören und Lahme gehen. Er sagt, du siehst und hörst von all dem, jetzt tu doch eins und eins zusammen, dann ich bin der Messias, auf den ihr gewartet und gehofft habt. Jesus ermutigt und stärkt den Johannes, bleib dran, gib nicht auf. Damit wird er innerlich aufgerichtet, festzustehen. Das gibt Johannes in seinem Herzen Zuversicht, die Angst muss fliehen, fürchte dich nicht. Er macht genau das, was Jesaja in Vers 3 auffordert. Stärke die schlaffen Hände und mach fest die wankenden Knie. Sag zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Und oh, wie tröstlich diese Worte sind von Jesus, wenn wir sie hören. Genau wie ein Kind, wenn er in die Arme von seinem Vater rennt, weil er Angst hat und der Vater sagt, es ist alles gut, es ist alles gut, hab keine Angst. Und Jesus stärkt unsere schlaffen Hände auch heute durch diese Prophezeiung und die Verheißung, die er gibt. Aber er sagt auch noch zum Johannes indirekt, lass dich nicht in die Irre leiten von deiner Vorstellung, die du hattest als Messias. Ich habe eine viel größere Mission. Mein Werk hat eine viel tiefere Dimension als das, was deine Augen sehen. Und dann finden wir eine Ermutigung in dem Text in Jesaja, was in Matthäus nicht erwähnt wird. Und diese Ermutigung hat den Johannes bestimmt noch mehr gestärkt als die andere Verheißung. Das ist Vers 4b. Aber ich lese den ganzen Vers 4. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Johannes, der auf das Gericht Gottes gewartet hat und gehofft hat, damit Gerechtigkeit endlich stattfindet, bekommt die Worte zu hören, Johannes, die Rache ist mein. Das Unrecht, das dir jetzt widerfährt und was dir noch widerfahren wird, wird gesühnt werden. Ruhe in dem Wissen, dass ich es vergelten werde. Ich werde die bestrafen, die dir Unrecht getan haben. Ich habe Vers 5 und 6 erfüllt, oder es geht gerade in Erfüllung, glaubt doch, dass ich auch Vers 4 erfüllen werde. Es war der erste Punkt. Schau auf das, was Gott erfüllt hat. Die Verheißungen, die Prophezeiungen, die im Alten Testament waren, die sind in Erfüllung gegangen. Zweitens, steh fest auf das, was Gott verspricht. Steh fest auf das, was Gott verspricht. Nachdem Jesus die Prophezeiung zitiert, fügt er noch eine Verheißung hinzu, in der Form einer Glückseligpreisung. Das ist Vers 6. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Das passt doch ganz schön logisch am Ende von dieser Prophezeiung rein. Das ist genau das, was wir jetzt erwarten. Eine Prophezeiung, die in Erfüllung geht und dann eine Glückseligpreisung über Anstoß, oder? Nein, das passt irgendwie logisch gar nicht in diesem Kontext hier rein. Warum sollte jemand überhaupt Anstoß nehmen an etwas, das so gut ist? Lahme gehen, Taube hören, Stumme sprechen, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft gebracht. Wer könnte, nachdem er das sieht und hört, sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben? Das passt doch hier irgendwie nicht. Oder so einen König will ich nicht nachfolgen. Um zu sehen, wie diese Verheißung aber doch so genau auf diese Situation passt, müssen wir die Natur von dem Anstoß nehmen uns anschauen. Und dazu wollen wir uns drei Gruppen angucken, die Anstoß nehmen. Die erste sind auch die ersten, die Anstoß nehmen, und zwar Jesus, seine eigene Familie und die aus seinem eigenen Heimat. Und zwar Matthäus Kapitel 13, das ist eine Seite weiter, Verse 54 bis 57. Matthäus 13, 54 bis 57. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihre Synagogen, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und die Wunderwerke? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat nun dieser das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Warum wird ein Prophet in seine eigene Heimat nicht angenommen? Kann die Wurzel dieser Ablehnung darin liegen, dass sie eifersüchtig und neidisch sind? Er ist doch bloß ein Zimmermann. Wir kennen doch, von wo er kommt. Und durch ihn soll Gott jetzt so Großes bewirken? Sie sehen das Gute, was Jesus tut und lehrt, aber lehnen ihn ab. Eine zweite Gruppe sind die Pharisäer und Schriftgelehrten von Israel, die Elite, die anscheinend alle Gesetze bis auf den Punkt und Strich befolgt haben. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 15, Vers 12. Matthäus Kapitel 15, Vers 12. Dann traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort hörten? Dieser Vers kommt, nachdem Jesus die Pharisäer darauf anspricht, dass die Reinheit nicht von außen bestimmt ist, sondern von dem, was innen drin ist. Die Pharisäer haben gedacht, dass sie durch das Halten von Gesetzen und Geboten rein werden und so vor Gott bestehen könnten. Aber Jesus sagt: Nee, das Herz und das, was herauskommt, macht dich rein oder unrein. Und sie versuchen, und Jesus sagt, das klappt nicht. Sie sind auch nicht nur auf dem Versuch, gerecht zu werden, sondern sind auch noch eifersüchtig und neidisch. Wenn er wirklich der Messias ist, warum sitzt er mit Sündern am Tisch? Er sollte doch zu uns kommen, die Schriftgelehrten. Wir studieren ja sein Wort und warten auf ihn. Aber es hat einfach nicht gepasst von ihrer Vorstellung von dem Messias, weil Jesus ihr Herz angesprochen hat. Und Jesus Christus, der Stein des Anstoßes ist, ist für sie, genau wie in der Prophezeiung, zum Anstoß geworden. Sie haben gesehen und gehört, was er Gutes getan hat, aber haben ihn abgelehnt. Die dritte Gruppe, die Anstoß nimmt, sind die Nachfolger Jesus selbst. Dieser Anstoß findet aber nicht in der ersten Begegnung mit Jesus statt, sondern kommt eher nachher, wenn man in der Nachfolge verfolgt wird oder unter Druck geriet. Matthäus Kapitel 13, Vers 21 möchte ich dazu lesen. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur für eine Zeit, wenn nun Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes Willens, nimmt er sogleich Anstoß. Also dieser Kontext ist das Gleichnis vom Seemann, und das sind die auf die Steine geworfen werden. Also es ist erstmal gut, aber dann kommt Druck vom Außen, dann kommt Verfolgung und sie sagen: Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Lieber ein gemütliches Leben, ohne Hindernisse, ohne Gegenwind, am besten immer mit der Strömung mit. Aber sogar in Matthäus 26, 31 sagt Jesus voraus, dass seine Jünger selbst an ihn Anstoß nehmen werden. Sie werden ihn verlassen und wegrennen. Er wird alleine sein. Sie haben nicht verstanden, obwohl sie erkannt haben, dass er der Messias ist, dass dieser Messias leiden muss. Es hat nicht gepasst mit ihrer Vorstellung von dem Messias. Und in unserem Text steht der Johannes in ähnlicher Situation. Er kommt unter Druck. Wird er bereit sein, für den Messias zu sterben? Ein Trost, den wir allerdings in allen drei Gruppen bekommen, ist, dass es doch manche gibt, die errettet werden, wo der Anstoß zur Seite gelegt wird und Jesus als der größte Lohn gesehen wird, ein Schatz im Ackerfeld, für den es sich lohnt, alles hinzugeben. Zum Beispiel Jakobus und Judas, seine Halbbrüder, nehmen später ihn an und treten sogar in seinem Dienst ein. Es kommen einige der Pharisäer und Schriftgelehrten zum Glauben. Und Petrus wird durch Gottes Gnade wiederhergestellt und wird beauftragt, die anderen Jüngern auch zu stärken. Was wir aber von diesen Beispielen alle sehen können, ist, dass Anstoßnehmen eine Herzenssache ist. Jesus abzulehnen, ihn zu verleugnen und ihn nicht anzuerkennen als der er ist und nicht, wie wir ihn gerne hätten. Also könnte die Verheißung in Vers 6 im Positiven umformuliert so lauten: Glückselig, wer mich annimmt, als der ich bin. Das war der zweite Punkt. Stehe fest auf das, was Gott verspricht. Jetzt drittens, erkenne, worum es Jesus wirklich geht. Es ist eine sehr interessante Auflistung, die hier Jesus aufzählt, die Jünger Johannes ihm berichten sollen. Blinde werden sehen, davon kennen wir einige, die Jesus geheilt hat. Lahme gehen, davon kennen wir auch einige. Jesus ist sogar zu einem hingegangen beim Haus Bethesda. Es wurden genügend Aussätzige gelähmt, davon können wir mindestens 10 aufzählen. Tote werden auferweckt, da wissen wir von Lazarus und von der Tochter des Jairus. Und Armen wird gute Botschaft verkündet. Dieser letzte Satz, davon könnte ich aber jetzt keinen Bericht geben, wo Jesus zu den Armen gegangen ist und gesagt hat, du musst nie mehr arm sein. Dein Leben wird von jetzt an immer gut sein. Weil normalerweise ist es ja die Botschaft, die ein Armer hören will. Ich werde endlich von meinem elendigen Zustand errettet sein. Aber es gibt keinen Bericht, wo Jesus das Wohlstandsevangelium verkündet. Oder lebe dein bestes Leben hier auf Erden. Also wie sollen wir diese letzte Aufzählung verstehen? Und hierin liegt eigentlich die Herrlichkeit dieser Prophezeiung. Diese Prophezeiung wird von einer Glückseligpreisung gefolgt. Und wir kennen eine Glückseligpreisung, wo das Wort arm auch vorkommt. Und zwar in der Bergpredigt, die erste Glückseligpreisung. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Also sind die Armen, die hier gemeint sind, nicht die, die materialistisch arm sind, obwohl sie auch mit einbezogen sind, aber die, die geistlich arm sind. Und es geht hier um den Eintritt in den Himmel. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Bist du dir bewusst, dass du geistlich arm bist? Und mir ist es wichtig, dass du siehst, dass es hier um deinen Zustand geht. Ich spreche nicht über jemanden, der irgendwo anders ist, sondern das ist dein Zustand. Du bist blind und kannst die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Eine Herrlichkeit, die alle anderen Herrlichkeiten dieser Erde überstrahlt. Sie überstrahlt die Herrlichkeit des Reichtums, sie überstrahlt die Herrlichkeit des Ruhms und Anerkennung, sie überstrahlt die Herrlichkeit der Vergnügungen, ob es ein Urlaub in der Karibik ist oder jegliche sexuelle Erlebnisse, die Herrlichkeit einer guten Zeit mit deinen Freunden, die Herrlichkeit der Gesundheit. Nein, du schaust dir lieber mit deinen blinden Augen ein Film nach dem anderen an, eine Serie nach der anderen, bist neidisch auf die Urlaubsbilder von den anderen und die Einrichtung von deiner besten Freundin oder Nachbarn. Aber alle diese Herrlichkeiten sind Finsternis im Vergleich zu seinem überragenden Glanz und Pracht in seiner Herrschaft, seine vielfältige Schönheit in seinem Wesen und seine Majestät in seinem souveränes Dasein. Er als der war, der ist und der bleibt. Und du bist blind zu all dem. Noch dazu, du bist lahm und ein Krüppel. Und wenn er ruft, komm zu mir, bist du nicht in der Lage, zu ihm zu laufen, zu seinen offenen Händen zu laufen. Deine Muskeln und Sehnen, auch wenn sie sich sehnen, zu ihm zu laufen, können es nicht. Die sind wie ein Klotz im Weg. Du bist lieber beschäftigt, die Dinge dieser Welt nachzulaufen, anstatt zu ihm. Du bist mit dem Aussatz der Sünde behaftet, das in dich frisst wie ein Pilz. Und darum kannst du nicht in die heilige Gegenwart Gottes kommen. Du bist unrein und bist von seiner Gemeinschaft ausgeschlossen, allein, einsam und gemieden. Und du sudelst dich dann lieber in Mitleid und Werke der Dunkelheit voll, statt in seinem Licht zu stehen. Du bist stocktaub, dass du seinen Ruf nicht hören kannst. Die Stimme, die voll Liebe nach dir ruft in den dunklen Gassen, in denen du herumlaufst. Die Stimme, die nach mir schreit, wenn du mehr deiner Trauer und emotionalen Last versinkst. Du ziehst dir lieber Kopfhörer an und lass dich einladen von der Musik dieser Welt, die dir vieles verspricht und so passend zu deiner Lage ist. Dabei prägst du dir das Denken dieser Welt ein, die Philosophien und die leeren Weisheiten zu Beziehung, Ehe, Freundschaft, Karriere und Freunde. Und wenn du es noch nicht begriffen hast, du bist tot in deine Vergehungen und Sünden. Du kannst nicht mal deine Brust heben, um Luft einzuatmen, um zu leben. Du kannst nicht mal deine Augen öffnen, um das Tageslicht zu sehen. Du kannst dich nicht regen oder bewegen und du gammelst und verfaulst einfach vor dich hin, bist leblos in deinem Sein. Könnt ihr hier sehen, was dieser Text uns verdeutlichen will? Wir können einigermaßen verstehen, was es bedeutet, körperlich behindert zu sein, blind zu sein, vielleicht lahm zu sein. Es hindert uns im Alltag, Aufgaben durchzuführen. Wir brauchen immer die Hilfe von jemand anders. Aber viel schlimmer ist unser geistlicher Zustand. Und durch diesen Vergleich können wir sehen, wie es uns eigentlich geistlich geht. Ja, du bist geistlich arm. Und dir wird gute Botschaft verkündigt. Glückselig, wenn du nicht Anstoß nimmst an Jesus. Was Johannes nicht gesehen hat, war, dass Jesus Christus selbst derjenige ist, der dieses Gericht Gottes, das er verkündet hat, auf sich nehmen wird. Er nimmt die Strafe auf sich, in allererster Linie deine Strafe, das Gericht, das dich hätte treffen sollen, weil du in einem geistlichen, toten Zustand seinen Zorn verdient hast. Aber dann noch die Ungerechtigkeit, die andere Christen oder noch die, die Christen werden, dir gegenüber tun. Er schafft Gerechtigkeit. Jetzt können wir, denke ich, sehen, warum jemand Anstoß nehmen könnte an das Gute, was Jesus tut. Weil es Jesus ist, der das tut. Er ist es, der deine Augen öffnet, damit du ihn sehen kannst, dich aufrichtest, dass du in seinen Armen rennen kannst und dich reinigt von deinem Aussatz der Sünde, damit du voller Freimütigkeit in seine Gegenwart sein kannst, seine Stimme zu hören, komm mein Kind, und Leben in deinen Adern zu spüren, das bis in die Ewigkeit langt. All das ist nicht im geringsten dein Werk, sondern das Werk von Jesus Christus. Und es gibt genügend Grund, dass ein stolzes Herz sagt, das will ich nicht. Ich bin doch gerecht. Ich mache doch so viel Gutes in meinem Leben. Mir geht's doch gut, so wie die Pharisäer. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich kann dir nur zurufen, lass ab von deinem Bemühen, um gerecht zu werden vor Gott. Blicke allein auf seinen Sohn, der dich am Kreuz erlöst hat. Und wenn du ein Kind Gottes bist, nimm nicht Anstoß an Jesus, wenn dich Zweifeln überfällt, wenn der Druck in deinem Leben steigt, weil dein Gottesbild nicht passt, sondern vertraue auf seinem Wort. Also steht die Frage, ist Jesus dir ein Anstoß oder ein Ansporn im Glauben, weiter zu kämpfen, standzuhalten, wenn der Druck steigt? Lass dein Gottesbild auch durch solche Momente verändert werden, damit es korrigiert wird und du ein besseres Gottesbild hast. Was kann ich euch jetzt noch als praktische Anwendung jetzt noch mitgeben für diese Woche von dem Text, was wir hier jetzt auch sehen durften? Die meisten von hier sind bestimmt bekehrt, aber erkennt, dass das Teil eurer Geschichte ist. Ihr wart in diesem verlorenen Zustand. Lasst diese Liebe, die Jesus für euch hatte, euch anspornen in eurem Umgang mit den Mitmenschen, die verloren sind, die blind sind, die lahm sind, taub sind, aussätzig sind und tot. In euren Gebeten lasst das die Bitte sein, dass Gott ihre geistliche Armut annimmt, dass er ihnen ihre Augen öffnet zu seiner Schönheit und Herrlichkeit. Zweitens, vor allem, lasst euch ermutigt werden. Wie der Johannes hier ermutigt wurde durch die Worte Jesu, seid ermutigt, ihr habt auf den Richtigen gesetzt. Gerade in einer Zeit jetzt, wo wir nicht wissen, wie soll ich als Christ umgehen, was soll ich sagen, was soll ich machen, wenn wir als Fundamentalisten beschuldigt werden, ausgelacht werden, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Nimmt nicht Anstoß an ihm, nur weil der äußerliche Druck zunimmt, ob es durch den Staat ist oder durch die Gesellschaft. Was kommt noch in den kommenden Monaten? Lasst euch ermutigt sein, Seid standhaft im Herrn. Und drittens, findet Ruhe in dem Wissen, dass Gott eines Tages alle Ungerechtigkeit rächen wird. Wenn es Menschen sind, die bekehrt sind und in einem Umfeld sind, seid ihr bewusst, Jesus Christus hat für ihre Schuld am Kreuz gesühnt. Aber bei seinem zweiten Kommen wird vollkommene Gerechtigkeit herrschen. Also lasst diese drei Sachen euch anspornen, auch in dieser Woche. Mit der gleichen Liebe, wie Christus euch geliebt hat, eure Mitmenschen zu lieben und für sie zu beten. Zweitens, seid standhaft im Glauben und vertraut und werdet ermutigt durch die Worte Jesu. Und drittens, findet Ruhe in dem Wissen, dass Gott alles eines Tages rächen wird. Amen.